Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Jo, so schnell geht das. Folge 207 mit dem Titel No Risk, No Run. Und nein, dieser Titel, der stand schon vor der schlechten Nachricht, die wir gestern bekommen haben. Denn eine weitere Werder-Legende ist nur wenige Wochen nach Willy Lemke gestorben. Mit Dieter Budenski ist der Rekordtorhüter des SV Werder überraschend gestorben. Darüber wollen wir als erstes reden. Aber wir haben uns entschieden, Titel bleibt Titel. No Risk, No Run bezieht sich aufs Freiburg-Spiel. Sprechen wir nachher drüber. Aber das Ganze kann ich nicht besprechen ohne meinen Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann, der sich hoffentlich jetzt am anderen Ende dieser Leitung befindet. Thomas, bist du da?
Ja, der ist da. Unterschreibt die Wurm-Podcast-Petition. Das Legendensterben muss endlich aufhören.
Ja, wirklich. Ich hab schon etwas blasphemisch bei X gepostet. Ey, du da oben, jetzt reicht's aber langsam mal mit den Werder-Legenden für dieses Jahrzehnt.
Ja, war irgendwie irgendwie jetzt ein harter Herbst, muss man sagen. Ne? Ja. Willy Lemke gestorben und es kam relativ überraschend und man liest überall, ich habe ihn doch noch letzte Woche und so. Ja. Jetzt Dieter Budenski auch,
In den Kanon kann ich einstimmen. Ich habe ihn doch noch am Samstag im Stadion gesehen.
Jetzt persönlich, oder?
Ja, er war ja Teil der geehrten Pokalsiegermannschaft nach 25 Jahren, war ja Torwarttrainer für das Team. Da hat man ihn gesehen, da ist er ganz normal mit den anderen auch aufs Feld gelaufen. Ich finde sowas immer, es macht mir eine Gänsehaut, zu sehen, wie schnell sowas gehen kann, so, ne? Ich verbinde irgendwie mit dem Tod immer, ja, da sieht dann jemand so wochenlang vor sich hin und dann irgendwann ist er dann halt einfach alt und stirbt. Nee, es ist halt ganz oft einfach so, dass die Menschen beieinander sind, rumlaufen und gesund sind und auf einmal halt es dann einfach passiert und das finde ich mal wow.
Ja, oder man ahnt es halt einfach nicht, ne? Ja. Und es ist halt irgendwie so auf so vielen Ebenen ist das irgendwie schmerzhaft, ja? So, man, ne, die Legenden sterben weg und es schmerzt ja doch einfach, ja. Auch wenn man sagen kann, okay, er war ohne über 70, schönes Leben und so, bla bla bla. Und es tut auf so vielen Ebenen weh. Auf so vielen verschiedenen Ebenen weh. Es ist ja auch so, es macht einem ja auch immer noch mal klar, wie alt man eigentlich selber schon ist. Ja, okay. Wenn ich das mal auf mein Ego runterbrechen darf, ja. Aber ja, es ist irgendwie, es tut weh, Bremen trauert schon wieder und ja, es ist allerdings auch ein schöner Anlass, mal in Erinnerung zu kramen und
wie wir das bei Willi schon gemacht haben, ne? Ja.
Genau, ne? Nochmal kurz zum Titel, ne? Wir hatten die Folge nach dem Tod von Willy Lemke auf Willi sehen genannt. Wir hatten jetzt nach dem Freiburg-Spiel No Risk, No Run uns schon rausgepickt als eigentlich ganz hübschen Titel, ne? Wer nichts riskiert im Spiel, der wird auch keinen Lauf starten in der Tabelle. Ja. Eigentlich ganz hübsch und hatten wir gestern schon überlegt, ob wir die Folge aufzeichnen. Haben wir dann zum Glück nicht gemacht. Die wäre dann vermutlich heute ein bisschen zu gut gelaunt rübergekommen. Ja. Wir haben dann überlegt, ändern wir noch den Titel zu Ehren von Dieter Budenski. Und ich sag mal so, wir wollten es dann auch nicht zwingen. Ja, und
Ich sag mal so, sanfte, vorbereitende, leise Einstiege in solche Folgen können wir auch nicht, habt ihr gerade gemerkt. Ich bin ziemlich mit der Tür ins Haus gefallen. Aber du sagst es gerade ganz richtig, ne? Wir haben es bei Willi gemacht und es bringt die Natur nun mal mit sich, dass wir nun zwei alte weiße Männer sind, die halt eben auch mit Dieter Budenski noch eine ganze Menge Erinnerungen irgendwie verbinden. So. Und deswegen, wir haben gestern kurz drüber gesprochen, ich habe seinen Tod wirklich auch nochmal dazu genutzt, um irgendwie so in alten Fotos zu kramen, weil ich ja immer im Dunstkreis von Budenski quasi mit dem Fußballspiel noch bei Werder angefangen habe und ja auch Torwart war, schon als kleiner Steppke. Ja. Und Alter, da bin ich wirklich über so geile Fotos und dann auch über so geile Erinnerungen gestolpert. Aber sag du doch mal, was erinnerst du denn überhaupt von Budenski? Weil ich könnte mir vorstellen, viele unserer Hörerinnen und Hörer, die haben den als Spieler gar nicht mehr richtig erlebt.
Nee, und ich habe auch, ja, so alt sind wir nun auch noch nicht, dass wir da jetzt die ganze Karriere von Dieter Budenski erlebt hätten. 444 Spiele für Werder Bremen, ja.
Also Bundesligaspieler.
Bundesligaspieler, ja, also wirklich eine lange Zeit. Nein, auch da gilt für mich dasselbe wie im Fall von Willi Lemke, dass das ja dadurch, dass ich nicht in Bremen aufgewachsen bin, sondern hier in Hamburg, Großraum Hamburg, war das erstmal auch so ein bisschen fern verliebt sein sozusagen. Ne? Aber wie Willi Lemke war halt auch eher jemand, der einen dann auch später, als man älter wurde, als ich dann nach Bremen gezogen bin und so, er war irgendwie immer da und er war immer irgendwie zum Anfassen und alle haben dasselbe über ihn gesagt, nämlich er ist immer da und er ist immer zum Anfassen.
Ja, ja, so. Genau.
Und ist einfach irgendwie ein geiler Typ und ein Original und ich weiß halt noch, als ich dann Dauerkarte hatte und meine ersten Erfahrungen und so, haben wir auch schon im Fall von Willi Lemke drüber gesprochen, auch so als Jungspund-Grünschnabel-Reporter bei Werder Bremen waren wir ja auch und so. Ey, Dieter Bodensky war immer die Legende für mich, der, als ich Ostkurve Oberrang saß mit meinem Freund Mickey, liebe Grüße, hat er auch Ende November bei 3 Grad in so einer kurzen Turnhose, auch mit nix drunter, und Badelatschen, hat er Olli Reck eingeschossen, hat er Tim Wiese eingeschossen und die diversen unfähigen Keeper, die wir dazwischen und danach hatten. Also er hat eine Menge, hier Reinke hat er eingeschossen und so weiter. Und immer in dieser geilen kurzen Hose und barfuß.
Barfuß in seinem Kicken, ja genau.
Genau, und was ich auch noch, und dann kannst du mit ein bisschen mehr persönlichem Bezug deine Budde-Geschichten erzählen. Und was mir auch immer hängen geblieben ist, was nach seiner Karriere, ne, dass er da praktisch so ein Kleinunternehmen-Imperium um Werder Bremen drumherum aufgebaut hat. Ja. Busreisen, Sportbekleidung, Hallenturniere organisiert, Fußballschule, da kannst du gleich noch mal ein paar geile Storys. Also er war immer irgendwie da und er war für mich so in dieser 80er, 90er, 2000er Fußballprofi-Dekade, er war so zwischen dieser 70er-Tradition, wo so Ex-Profis dann ihre Altersvorsorge mit einem Toto-Lotto-Laden oder mit einem Autohaus abgesichert haben, ja, und dann ihr Geld, was sie verdient haben im Sport, da investiere ich in ein Autohaus oder Toto-Lotto, das geht immer, ja. Heute mittlerweile wird in Startups eigene Modelabel und Influencer Brigaden investiert von Jungprofis, schon wenn sie 20 sind. Und Dieter Bodensky war so dieser Übergang in der Mitte.
Ja.
Weißt du? Ja. Schon so ein bisschen Event, das ging schon so ein bisschen, aber auch noch ein bisschen, ne, Sportbekleidung und so. So ist er mir hängen geblieben und Legende. Ja.
Ich habe Bodensky wirklich wahrgenommen, als ich mit Fußball angefangen habe. Da muss ich 6 gewesen sein oder so. Und da war er noch Stammkeeper. Und das war dem Zeitraum, da kam dann irgendwann ein ganz junger Oliver Reck, der dann noch auf der Bank saß. Meine erste Saison, die ich erlebt habe, war noch Bodensky im Tor und Funk auf der Bank.
Oh, den kenne ich gar nicht mehr.
Klaus Funk saß dann noch auf der Bank. Der hatte immer einen Schnäuzer, das werde ich nie vergessen. Ich habe diese Sammel- und Autogrammkarten habe ich immer noch vor Augen. Aber Bodensky damals schon für mich großes Vorbild gewesen. Ich kann mich noch erinnern, ich fand die Torwart-Trikots immer so geil. Der hat diese Puma-Trikots gehabt, die so lang, ein langweiliges Rot und ein Himmelblau und dann aber immer mit den schwarzen, fetten Puma-Balken auf den Armen. Das fand ich immer ganz toll, weil ich wollte immer genauso aussehen wie Bodo Bodensky. Und meine einzige und wirklich auch stärkste Erinnerung an Budde war halt in der Tat, du hast es gerade erwähnt, der hat Ende der 80er eine Fußballschule aufgemacht, unter anderem mit dem Standort Grömitz. Und dann war es wirklich für mich
Grömitz an der Ostsee.
An der Ostsee, genau. Ist für mich wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen, dass meine Eltern mir da so eine Woche mit Unterkunft und allem Pipapo bei Budde in der Fußballschule wirklich spendiert haben. Und das war für mich als, ich weiß nicht, 8-Jähriger, 9-Jähriger, ein Riesenerlebnis. Ja. Also ich habe ihn übrigens auch immer als einen sehr granteligen Typen wahrgenommen, sowohl wann immer er uns auf dem Werder-Gelände entgegengekommen ist. Also halt einfach meinungsstark, ne? Und aber immer so ein bisschen so sehr resolut. So.
Ja, ein Typ halt. Einfach ein Typ.
Ja, genau. Was du auch sein musst. Ne? Im Übrigen habe ich gelesen, war mir gar nicht mehr bewusst, der war ja sogar Nationalkeeper. Glaube ich, hat 12 Länderspiele oder so gemacht, ne?
Also, ja, der war jahrelang, hatte der so ein bisschen so eine Ter Stegen Rolle. Ja. Ja, also er war immer, gehörte immer zu den besten Torhütern in Deutschland, ja, und war immer, oder ja, jahrelang, ich glaube über 10 Jahre, ja, war der auch immer im Kader, aber immer so Nummer 2, Nummer 3.
Ja, genau. Ja, genau.
Und hing immer hinter Sepp Maier, ja, erst, ja, und dann hing er hinter Toni Schumacher.
Okay.
Ja. Und er war auch genau in dieser Zeit, in der der deutsche Fußball nicht so richtig erfolgreich war.
Ja. Ja, genau.
Also 74 war vor seiner, ja, Zeit, dann kam, ich glaube, 78 Argentinien, Buenos Dias,
ja,
Argentina,
genau, ja,
war aber auch früh Schluss für die deutsche Nation, war, ja, er dabei. Ich glaube,
nein, echt?
Ich meine, 78 war er im, ernsthaft? Kader,
wow,
zumindest.
Ja. Weil ich habe ihn wirklich also erst auf dem Schirm für nach der WM 82, aber okay, wenn du das sagst, ich weiß es überhaupt nicht.
Ja, genau, und wo es dann ja... Wir können ja nochmal nachgucken, wir haben ja, ja bestimmt,
ja, genau,
eine Menge Leute, die das jetzt schon googeln. So oder so war das irgendwie so ein bisschen diese Rolle des, ja, des viel zu guten Ersatzkeepers.
Du alter Profi, 78 bei der WM in Argentinien dabei gewesen und das nächste Turnier war dann die EM 84 in Frankreich.
Ja, die auch scheiße gelaufen,
ja,
ist,
genau,
für Deutschland.
Ja, genau.
Ja, weißt du, ja, ich glaube 82, nee, irgendwann kam ja nochmal ein Titel, wo auch Klaus Allofs dabei war und so.
Das war die EM 80.
Ja, genau. Ja. Da war er nicht dabei.
Nee. Und bei der, beim Finaleinzug bei der WM 82 war er auch nicht dabei.
Ja. So, und 84, als dann, meine ich, Frankreich, glaube ich, kann das sein?
Ja.
Da war die EM dann in Frankreich, da war Deutschland dann wieder schlechter und da war er dann wieder dabei. Also,
ja, natürlich Zufall nur. Alles nur Zufall.
Vielleicht.
Ja.
Aber er hat irgendwie, er war immer so ein bisschen, er war viel, viel besser eigentlich, als es jetzt in den Stats steht.
Ja.
Ne? Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Glück wäre er irgendwo in WM-Kader oder so oder in EM-Titelkader, ja, mit dabei gewesen, hätte er vielleicht auch ein anderes Standing. Ja. Bei uns hat er ein Riesen-Standing.
Ja.
Egal, so. Und dann war Grömitz.
Ja, genau, ja,
dann
war Grömitz.
Dann war Grömitz und du warst ein kleiner Piefke.
Genau.
Und jeder, der Kinder hat, kennt das ja auch. Mein Sohn auch mittlerweile. St. Pauli bietet das an, Rabaukencamp und so. Ne? Für, ne? Zahlungspflichtig in den Sommerferien.
Ja.
Fußball satt. Und das war Grömitz mit deinem Star Dieter Bodensky. Und ja, was damals auch heißester Scheiß war, ich mache eine Fußballschule, ja, ja, als Profi. Und da waren aber auch noch andere Legenden dabei.
Ja, aber ich kann mich noch an einen von den beiden Kramer-Zwillingen erinnern. Das ist nun wirklich, das gerade jetzt auch für selbst für mich ist das schon Nerdtum. Die waren in den 70ern, glaube ich, relativ groß, die beiden Kramer-Zwillinge. Aber vor allem waren halt eben auch Marcel Raducanu, Sepp Maier dabei. Ja.
Legenden.
Ja, wirkliche Legenden. Sepp Maier hat da, also als Sepp Maier unsere Gruppe trainiert hatte an einem Tag, da waren halt auch irgendwie 400 Zuschauer. So einfach nur, weil Sepp Maier halt da so eine kleine Gruppe Kinder trainiert.
Sepp Maier hat den kleinen Nachwuchskeeper Jan Siegert.
Nee, ja, in der, witzigerweise habe ich just in der Übung auch mit Sepp Maier durfte ich ausnahmsweise beim Torschusstraining den Spieler spielen, weil wir ein Überangebot an Torhütern hatten. dann habe ich den Keeper überlupft.
Ja,
also hab den Keeper quasi überlupft und der Ball ist reingegangen und dann hat Sepp Maier mich so vor dem gesamten Publikum so aus Spaß übers Knie gelegt und mir den Arsch versohlt.
Ach komm!
Ja, total geil. Und ich erinnere halt, Bodensky war halt da irgendwie immer mit dabei und immer umtriebig und stand immer so ein bisschen an der Seite und hat halt eben vor allem auch immer so sich bei den Torhütern ein bisschen mehr engagiert. Für mich Riesenerlebnis.
Ja.
Und deswegen auch für mich ganz fester Teil meiner Erinnerung an die Zeit bei Werder, generell an Fußball, sowohl aktiv als auch als Fan. Aber was ich auch noch erzählen wollte, einfach nur, weil es mir dann gestern beim ganz schnell nur beim Fotos durchgucken auch passiert ist, diese Zeit
guckt
damals.
Guckt euch alle die Bilder an, bitte, auf X, die du da reingestellt hast. Die sind so geil.
Ja, und ich habe dann wirklich auch so Sachen gesehen. Es gibt auch noch Fotos, wo wir Spalier standen bei der Hochzeit von Rudi Völler. So,
ja,
stehen wir so als kleine Piefkes an der Seite und schmeißen Blumen, während Rudi mit seiner Angie da durch unser Spalier läuft und so. Also total abgefahren. Und ich habe auch noch ein Foto entdeckt, total geil, aus der C-Jugend, das war mir gar nicht mehr bewusst, im Winter, 1992 war das, waren wir, war ich Torwart in der zweiten C-Jugend und da waren wir die beste Defensive der gesamten Werder-Jugend. Ja, und ich stand im Tor und dann gucke ich auf das Mannschaftsfoto, was da im Werder-Magazin abgedrückt war. Und wer sitzt links neben mir? Und das war, ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass es dieses Foto noch gibt. Tim Steiden, der jetzt mittlerweile wirklich Sportchef bei West Ham ist und Lücke Füllkrug nach England geholt hat, musste ich total lachen. Aber das sind halt alles so Erinnerungen, weißt du? Und das ist so ein geiler Backflash, wenn du eigentlich aus dem traurigen Grund anfängst, so ein bisschen zu buddeln und auf einmal siehst du das Foto und erinnerst dich daran und oh, es war schön und gänsehautig zugleich.
Ja. Ja, schön und traurig und auch wieder schön. Ja, ich weiß, du hast mir gestern Abend dieses Foto geschickt, das ist ja aus dem Werder-Mitglieder-Magazin, aus dem Vereinsmagazin irgendwie, so sieht so ein bisschen schwarz-weiß vergilbt aus schon. Ja. Dieses Bild mit dem grinsenden Jan Siegert. Ja.
Und
vorne
den,
in der Mitte.
Und dem Mini-Tim Steiden.
Ey, und dann so ein schmächtiger Junge, der daneben kniet und grinst, so ein kleiner Blondie. Ja. Ne? Und dann hast du mir, weißt du, wer das ist?
Ja.
Und ich hab's nicht erkannt. Nee. Ja, ich hab's nicht erkannt. Und ich hab dann das Foto genommen mit deiner Erlaubnis und hab mal einen Test gemacht in der Verde e Bianco Pazzo Fanclub WhatsApp-Gruppe.
Ja, genau.
Wer ist der kleine blonde Junge neben Jan Siegert?
Ja.
Und auch da, es kamen verrückte Vorschläge.
Ja. Hast du es denn dann aufgelöst?
Ich habe es aufgelöst, aber ganz kurz bevor ich es aufgelöst habe, hat dein Namensvetter Jan, gut, es war der 15. Name gefühlt, den er reingeworfen hat, aber hat er es dann getroffen. Es waren Tipps dabei, Simon Rolfes, Thorsten Legard, Tim Borowski, Timo Schulz. Ja. Es waren wilde Sachen dabei. Nein, es ist
ganz, der kleine... Ganz viel Liebe für deine Jungs und Mädels aus dem Fanclub. Da sind teilweise Namen genannt worden, die sind 10 bis 15 Jahre jünger als ich. Das freut mich sehr.
Ja, ganz viel Liebe auch für deine Kindheitserinnerung. Ja. Welche Position hat denn der kleine, dünne Junge gespielt, der kleine Timmy?
Immer links, linker Flügel.
Irre schnell,
starker linker Fuß. War auch einer unserer erfolgreichsten Torschütze. Er war saugefährlich. Wie habe ich neulich in einem spanischen Bericht irgendwo gelesen, in einer Beschreibung über Claudio Pizarro, der war so gefährlich wie ein Schimpanse mit einer Pistole. aber also es führt ja jetzt schon wieder, ich laufe schon wieder Gefahr der Nabelschau. Es ging um Dieter Bodensky und es soll auch nicht ausarten, sondern jetzt nochmal die 180-Grad-Wende und auch nochmal wirklich ganz explizit von unserer Seite aus ein weiterer wirklich, wirklich großer Werderaner leider jetzt gestorben mit Dieter Bodensky und deswegen auch hier quasi demonstrativ auf der Antenne nochmal wirklich mach's gut, Budde. Ne?
Ja.
Und viele schöne Erinnerungen hängen dran, egal ob als Fan oder als Spieler oder als Piefke, der da einfach mal an der Hand mitlaufen durfte.
Ja, so ist es. Wir nehmen Abschied leider, weil wir müssen und bei aller Trauer fordern wir aber auch gleichzeitig, hört auf mit dem Legendensterben jetzt.
Ja,
und es tut weh, wir möchten das nicht mehr.
Und auch die schönen Erinnerungen, die einen zum Lachen bringen, gehören damit rein. Deswegen, sowas finde ich immer relativ wholesome, sowas auch zu nutzen, um sich auch an die schönen Dinge zu erinnern.
Apropos, gibt's Fotos, wie Sepp Maier dich übers Knie legt?
Und der leider nicht. Leider nicht, nee. Aber das war eine schöne Erinnerung.
Und was wird aus Dieter Bodenskis Turnhosen von damals?
Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht kommen sie ins Museum.
Ich bin dafür.
Ja, du, vollkommen. Ja. Aber ich will jetzt gar nicht mehr so weit weg vom übers Knie legen, denn das ist für mich eigentlich die perfekte Brücke ins Freiburg-Spiel. Da gibt es gleich ein paar Spieler, die ich gerne übers Knie legen wollen würde.
Ja, ist das so?
Ja, lass uns jetzt den zugegebenermaßen etwas holzigen, aber doch den Übergang mal ins Recap für das Freiburg-Spiel schaffen, auch mit Blick auf das Zeitfenster, das wir heute nur haben. Mein Gott, also ich habe dich ja eher bei X und so und auch in den Gesprächen, die wir danach geführt haben, schon so wahrgenommen, dass du sagst, ja, okay, ist halt passiert, ärgerlich, mit einem 0-0, wären alle zufrieden gewesen, meine ich irgendwo von dir auch gelesen zu haben.
Freiburg auch, glaube ich, behaupte ich mal.
Ja,
auch die
aber wieso denn auch? Ich wäre damit nicht zufrieden gewesen. Wir haben so eine schöne Chance liegen lassen, Mann. Und die wären schlagbar gewesen, oder?
Naja, schwierig. Also klingt jetzt irgendwie leichter, als es, glaube ich, gewesen.
Aber meinst du nicht mit ein bisschen mehr Mut? Also mit auch ja.
Ich fange mal anders an, ja. Ich sag's ungern, aber nenn mich Prediction-König. Ich habe das komplett so vorher gecallt. Den Spielverlauf. Ich hatte 1-2. Ich hatte auch gesagt, hoffentlich lange 0-0. Gesagt, Freiburg wird stärker denn je nach dieser Pauli-Niederlage sein. Wild entschlossen.
Ja,
die werden sich hinten reinstellen. Die werden versuchen, uns auszukontern. Die werden erstmal hinten auf kein Gegentor. Die haben auch 3 gekriegt vorher gegen St. Pauli. Da lag ich leider komplett richtig.
Du lagst sehr nah dran, aber ich gerade am Punkt wild entschlossen, das fand ich ja überhaupt nicht. Also ich fand, die hatten in der ersten Halbzeit genauso einen Streifen in der Hose wie wir, komischerweise. Aber du hast ja recht, ne? Also, dass die von mir gecallte, die flattern, das war ja null so.
Ja, und auch die Ansage, du hattest auch gesagt, Werder sollte gleich Druck machen, gleich pressen und so. Ich glaube, darauf haben die gewartet oder ne, das haben die gehofft so. Und wir haben es Gott sei Dank nicht gemacht, sonst hätten wir nämlich, glaube ich, schon nach 15 Minuten wieder 2 Dinger.
Aber die haben eine gute Chance in der 47. gehabt, den Pfostenschuss von Grifo.
Ja, also, das war noch erste Halbzeit.
Ne? Ja, genau. Wir haben ja wirklich praktisch nichts zugelassen. Deswegen ärgere ich mich auch so. Weißt du, weil ich hätte mir ehrlicherweise schon ein bisschen mehr Mut gewünscht. Und es wirkte wirklich, wie du es beschrieben hast, ne? Es wirkte für mich, gerade auch in der ersten Halbzeit im Stadion, wirklich wie, jetzt bloß nicht das passieren lassen, was uns gegen Hoffenheim passiert ist.
Exakt.
Die erste Viertelstunde. Aber, also, ja.
Okay. Und ich glaube, also genau den Eindruck hatte ich auch. Also genau darum ging es.
Ja, und das ärgert mich. Das finde ich schade. Ich hätte damit hätte mir dann ein anderes Selbstverständnis gewünscht.
Okay. Und genauso ist aber Freiburg auch in das Spiel gegangen. Und deswegen war es ja auch in der ersten Halbzeit. Es war ja wirklich Rasenschach.
Ja, arschlos. Ja,
also ja, was heißt
wie unser früherer Chef immer gesagt hat.
Richtig. Ne? Aber guck mal, aber man kann das ja eigentlich ganz gut erklären, das Spiel. Ne, und finde ich. Also, oder findest du nicht? Also, es war im Prinzip.
Aber nochmal, also gerade auch mit Blick auf die Art und Weise, wie Freiburg es macht, hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht von uns. Weil wir spielen zu Hause und wir kommen aus einem gedrehten Spiel. Darüber haben wir ja letzte Folge alle schon gesprochen. Ich glaube, wo ich das dann zu 100% bei dir auch unterschreibe, ist natürlich, dass, und das haben wir dann so nicht kommen sehen, dass halt in der Tat wirklich Stark und Linen ausgefallen sind. Ja. Und Spoiler für mich auch wirklich nochmal schmerzhaft zu sehen, wie wichtig Linen mittlerweile für unser Spiel ist.
Absolut. Ne? Und ich will dir auch gar nicht widersprechen. Ne? Ja. Ich will halt auch sagen, ich hätte mir auch natürlich mehr Mut gewünscht und mehr Ideen. Darum geht's gar nicht. Ne? Ja. Ich will halt nur sagen, dieser Spielverlauf lässt sich halt auch erklären. Ja, erstmal in den Ergebnissen der Vorwoche, wo beide 3 Dinger gekriegt haben. Mhm. Ja, so. Und es ging erstmal darum zu stehen. Und das hast du bei Freiburg auch gemerkt. So. Und Freiburg hat es eben nicht zerbrochen an dieser Heimniederlage, sondern das Gegenteil ist passiert. Deswegen meine ich auch in der letzten Folge schon, das ist das Blödeste, was uns passieren kann, dass die jetzt das 0-3 kriegen, weil die sind in sich gefestigt, die haben eine Idee, die haben jetzt den besten Saisonstart, glaube ich, seit Volker Finke oder so.
Sind jetzt Vierter oder so, ne?
Licht, ja. Die spielen besseren Fußball als unter Streich. So, und die wussten genau, was sie machen sollten gegen uns. Und man hat ja gesehen, ne, also, die haben gehofft, dass wir draufgehen, um uns auszukontern. Darauf war das ausgelegt. Und in den ersten Minuten aber Werder hat es nicht gemacht. Werder stand auch erstmal, ne? Auf sicher nichts riskieren. Wenn Freiburg den Ball hatte und wir hinten standen, hast du genau gesehen, was die in den ersten Minuten versucht haben, nämlich den Schwachpunkt Skelly zu attackieren. Ja. Das war deren Strategie, deren Matchplan, und der ist ja auch schlau gewesen, weil Skelly ist ja, hat ja so gewackelt zu Anfang. Ja. Und sie haben halt immer versucht, flache Pässe in den Sechserraum. Der Freiburger, das war dann irgendwie Doan oder Dingschi, kam entgegen, klatschen und dann versuchen durchzustecken und Adamu geht oder Grifo geht in den, ne? So, das war deren Idee. Und Skelly auch im eigenen Ballbesitz echt mit Wahnsinnsproblemen.
Ja.
Die Pässe waren nicht scharf genug. Ja. Er ist ins 1 gegen 1 gegangen in einer Situation, wo man denkt, Alter, warum?
Ja.
Ja? So, und er war unsicher. So, und was hast du, was ist dann passiert? Werder wollte weiter stabil stehen und Staye hat sich fallen lassen.
Ja, das ist, es war ja mehr oder weniger sehr früh im Spiel schon, es ist zu einer Doppelsechs geworden mit diesem, richtig, mit diesem Ansatz, dem muss geholfen werden.
Richtig.
Ja. Im Übrigen, ja, fand ich eben auch, dass man da ganz schmerzhaft gesehen hat, wie wichtig diese starke Antizipationsfähigkeit von Linen ist, ne? Weil wir durch dieses Passwege erahnen und dann die Steals, die daraus entstehen, ja unheimlich viele, allein dadurch schon unheimlich viele Umschaltsituationen kreieren konnten, in denen wir, richtig, gefährlich sind. Die haben uns komplett gefehlt und für mich ein zweiter Schlüssel, der ehrlicherweise noch viel gravierender ist, einfach weil wir keine Entlastung geschafft haben, ist dieses konsequente Doppeln von Weiser in seiner ungewohnten neuen Rolle.
Ne? Ja, aber genau das lässt sich ja auch daraus erklären noch. Ne?
Ja.
Skelly wackelt, Staye lässt sich fallen,
ja,
und versucht die Mitte mit zuzustellen, weil er sieht, Skelly schafft es alleine, ja, nicht. Wir schaffen es dadurch, die Mitte zuzukriegen. Freiburg, ja, hatte bis zur 47. Ja. keine richtige Chance mehr. Aber natürlich auf Kosten der Offensive.
Ja.
Dadurch, dass Staye bleibt, ja, fehlt er als Anspielstation bei unseren einstudierten Spielzügen.
Ja.
Ja. Er fehlt als Mann, der im Mittelfeld Räume schafft für Weiser, Duxch und Schmied, weil, mhm, einfach einer mehr in die Mitte rückt. Wenn er bleibt, hat Weiser zwei Gegenspieler, ja, keinen Platz.
Ja.
Und unser komplettes Offensivspiel stockt, ja, weil einer fehlt. Und das ist wie so ein Perpetuum mobile, ja? Ja. Und genau das, was du meinst, ne? Diese Stärke, wie gut Linen ist und wie wichtig das ist, siehst du immer erst, wenn er ausfällt.
Ja.
Ne? Das Antizipieren und auch das Mann gegen Mann und da die Bälle mit Risiko, Mann gegen Mann, und wenn du den Ball holst, ne, dann, mhm, bist du offensiv gefährlich. Viel weg, weil wir, ne, von der Aufteilung, von der Statik dazu gezwungen waren, unseren Achter Staye als zweiten Sechser,
ja,
als Bodyguard stehen, ja, zu lassen. So, und dadurch, dass da einer fehlte in der Zentrale, konnte Freiburg auch mit ihren Abräumern hinten dieser komplett zu 100% eingespielten Viererkette, Ginter, Lienhardt, Günther, Kübler und Eggestein, Osterhage davor, ne, gab es auch keine Räume auf den Außen.
Ja.
Ne? Weil einfach die Räume fehlten, wo man reinstarten konnte, weil halt einer zu wenig im Aufbau war. Und ja, und
für mich,
das konnte
für mich ein ganz bezeichnendes Spiel, wo du gemerkt hast, wenn früher ein Tor gefallen wäre, wäre das Spiel komplett eskaliert.
Exakt.
Ja. Und deswegen ist es so ärgerlich, dass Agu diese Riesenchance nicht macht in der ersten Halbzeit, weil dann läuft das Spiel, glaube ich, ganz anders.
Richtig.
So, und
dann
so,
muss dann muss Freiburg einen komplett neuen Matchplan machen.
Ja.
Ne? Dann können sie nicht mehr so stehen. Ne? Dann können wir auf die warten, wenn er gut das Tor macht. Ne? Wobei, wie gesagt, auch da, ich würde ihm nicht mal einen großen Vorwurf machen, weil ist eigentlich ein geiler Angriff. Duxch macht das super, legt den Ball ab, ne, so schützt den Ball und legt ihn auf Agu. Und Agu trifft ihn ja auch okay. Also er drückt ihn, er kriegt ihn aufs Tor. Und
11 Meter, ja, kein Gegnerdruck genau auf den Mann. Das ist zu wenig für einen Profi.
Ja, das stimmt. Okay, aber es ist zumindest, ja.
Ja, er ist ja nicht Gott der Einzige, dem das misslingt, ne? Aber ist trotzdem, das ist halt, also sagen wir es mal andersrum. Wir haben 3-4 andere Spieler, die den mit 80%iger Wahrscheinlichkeit machen.
So. Kann sein, ja. Trotzdem, wie gesagt, einen Vorwurf würde ich ihm machen, wenn er den 8 Meter übers Tor kloppt oder so. Aber er drückt ihn ja zumindest, ne? Und das ist dann diese Kleinigkeit, von der dann das Ergebnis abhängt, weißt du? Atubolu kriegt ihn fast durch die Beine und, ne? Ja. Ticken mehr, dann ist es ein Beinschuss und wir führen 1-0 und gewinnen das Spiel wahrscheinlich. So, und wie Doan macht dann das Tor auch, wo er einmal durchkommt. Der Abschluss ist so harmlos. Zetti war schon unten und kann den mit der Mütze fangen, den Ball. Und Friedel steckt den Fuß rein und es steht 0-1 und du verlierst das Spiel. So, und das möchte ich mal sagen. Klar, mehr Mut und so kann man natürlich mit Recht einfordern. Hätte aber auch mehr Risiko bedeutet. Und man muss halt auch sagen, dass wir auf Augenhöhe die ganze Zeit waren mit so einem Team. Das ist, ich meine, Freiburg ist ja im Prinzip Werder in 2 Jahren.
Ja, hoffentlich. Würde ich mir ehrlicherweise wirklich wünschen.
Ja, aber es ist ein Ubuntu-Team, ne? Mit einem Konzepttrainer auch, ja, der eine klare Idee hat und Roleplayer hat und so. Aber die individuelle Klasse ist natürlich 2 Jahre besser.
Ja.
Ne? Das ist schon, also Osterhage Eggestein, alter Schwede.
Das ja, ist schon, und halt auch in der Breite, ne? Also die haben ja dann in der Hinterhand auch noch andere Leute, wo du denkst, so, okay. Also Stefan Gregoritsch hat ja noch nicht mal gespielt, der ja auch immer gefährlich ist.
Richtig, so. Ist schon ein Unterschied, ob du Höhler bringen kannst oder Birky.
Ja, genau. Genau. Der ja wieder Minuten gekriegt hat. Hey, oder?
Ja.
Habe ich das falsch abgespeichert?
Ja, der hat wieder Minuten. Der hatte ja sogar noch eine Chance.
Ja, genau.
Am Ende.
Ja.
Ne? So.
Also unterm Strich Mund abputzen weiter, oder was?
Ja, es ist, das ist jetzt nichts, wo man jetzt frustriert oder enttäuscht oder ängstlich sein müsste. Es ist
Aber vor einer Länderspielpause ist es schon auch doof, oder? Also weißt du als Mannschaft nicht so richtig, was du damit anfangen sollst, oder?
Ja, und auch doof, 3 Heimspiele, noch kein Tor und so. Das ist natürlich alles doof, aber es ist jetzt auch nichts, es ist dann jetzt nicht zerbrochen oder so, würde ich jetzt sagen. Ja, weil das natürlich halt auch ein Gegner ist, der hat genauso, hat Freiburg auch schon Stuttgart zerlegt.
Aber ist es in dem Kontext jetzt gut, mal den Kopf frei zu kriegen mit der Länderspielpause, oder sagst du, eigentlich wäre es besser, jetzt sofort weitermachen zu können?
Schwer zu sagen. Also Länderspielpause hilft uns vielleicht in Bezug auf die Verletzten, ne? Denn, also ja, wie du halt auch schon meintest, ne, Lienen, Alter, der fehlt uns so sehr. Ja, und auch Jinma hätte uns so geholfen in dem Spiel mit dem Tempo, dass wir halt sonst nicht auf dem Rasen bringen im Sturm sonst. Ne? Das muss man halt einfach mal sagen. Und wenn du siehst halt auch, wenn kein Platz da ist, dann sind halt auch die Zauberkünste von Dux und Schmied und Weiser sind dann halt auch begrenzt.
Ja, klar. Ne? Vor allem, wenn dieses zusätzliche Verbindungsstück halt fehlt. Naja, klar.
Ja, aber das ist doch die Frage. Deswegen ja auch den Titel, ne? Ja. No Risk, No Run. Ja,
genau. Ja. Eine Mannschaft wie Werder muss immer bis zu einem gewissen Punkt ins Risiko gehen, um solche Spiele in ihre Richtung zu ziehen und daraus irgendwann einen Run zu machen, also einen Lauf zu kreieren. Ja. Ich glaube, die Saison ist noch lang genug, um da auch seine Schlüsse draus zu ziehen. Ich fand es an dem Punkt jetzt wirklich ärgerlich, weil wirklich, keine Ahnung, mit 11 Punkten nach Wolfsburg zu fahren, da hast du, glaube ich, dann einfach ein anderes Selbstverständnis. Aber gut, als Werder-Fan muss man sich dran gewöhnen.
Ey, wenn wir das gewonnen hätten, ne, wären wir punktgleich mit Leverkusen.
Ja.
Und vor Dortmund.
Ja. La 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 la.
Und vor Stuttgart und so. Ne? Ja. Klar, es war eine Riesenchance, aber es ist halt, wie gesagt, wir haben halt auch gegen eine der Topform-Mannschaften mit Freiburg gespielt, die eine klare Idee haben, die top motiviert sind, die selber gerade 0-3 bekommen haben und die halt einfach genau, also das ist eine top organisierte Mannschaft und ich muss echt schon sagen, auch danach, wenn du die Bilder gesehen hast, wie Julian Schuster dieses 1-0 gefeiert hat, ja, die waren ja so erleichtert und so, ne, für die war das echt ein ganz großes Ding. Die haben uns schon sehr, sehr ernst genommen und wussten genau, dass das, wie eng das war. Und deswegen, klar ist das doof irgendwie und ärgerlich, aber ich weiß nicht. Ich denke halt immer, das ist halt vielleicht auch ein bisschen respektlos, Freiburg gegenüber zu sagen, man hätte die jetzt schlagen müssen nicht.
Nee, müssen nicht, aber können, das finde ich halt viel wichtiger. Also die Chance, die haben uns nicht dominiert, aber ich verstehe, was du sagst, bin bei dir. Was mich viel mehr ärgert, ist, jetzt sind wir vom FSV Mainz überholt worden, die hat 3-0 bei St. Pauli gewonnen haben. Jetzt sind
Alter,
die
so
Zehnter.
Eine Tag-Truppe.
Ja. Das ist dein neues Augsburg, ne? Mainz dein
ja,
neues Augsburg.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Ja, das ist doch wirklich, wie krass ist denn das? Wir haben uns über Dominic Kor schon aufgeregt, als er Jinma kaputt getreten hat.
Ja, du ja? Vor allem, ja.
Einige Posts auch schon in den letzten Wochen mit Szenen, wie er Leuten in die Eier greift, wie er mit dem Ellbogen schlägt, wie er sich auf dem Boden rumwälzt, wie er Leute umgrätscht und keine gelbe Karte kriegt und so, wie er mit dem Schiedsrichter diskutiert, immer, das ist so gemein, immer auf mich und so. Was für ein Arsch. Tut mir leid. Und was der dann gemacht hat, hier in dem Spiel bei St. Pauli.
Ja.
Ja, das ist für mich wirklich das Allerletzte. Ja, ja. Auch da hätte er zweimal
bei
schon vorher
vom
Platz fliegen müssen. Ja, vorher schon. Ja, wegen Szenen, die möchte ich jetzt nicht, kann sich jeder angucken. Ja, aber dass er dann Elias Saad in der 89. Minute bei 3-0 Vorsprung an der Außenlinie in den Knöchel springt, ja, und wirklich einen der wenigen Fußballprofis, die gerade zu 100% Spaß machen in der Bundesliga, nach Jinma den zweiten jetzt wochenlang kaputt tritt, ja, ohne dass irgendwas passiert. Es ist für mich wirklich, ne?
Skandal.
Und wenn ich dann, wirklich, es kotzt, solche Leute kotzen mich an, wirklich. Ja, und wenn ich danach dann noch diesen Trainer Henriksen höre, der dann noch sagt, ja, er hat sich
gefragt,
heute sehr klug verhalten, tut mir leid. Ja, das ist, und da steckt da Methode. Den Essende, den besten Stürmer von Augsburg, hat er auch schon durch eine rote Karte Provokation, nachdem er ihm den Ellbogen in die Fresse gehauen hat, auch schon für Wochen aus dem Ligabetrieb rausgenommen, Jinma kaputtgetreten, Saad kaputtgetreten, für mich, auch mit diesem Trainer und mit dieser Spielweise von Mainz wünsche ich dir nur noch den Abstieg. Ist das für mich runtergestuft auf Augsburg-Ramsch-Niveau.
Und vor allem, wenn ich das richtig gelesen habe, 6. Spieltag, schon Gelbsperre.
Ey, ne?
Der hat doch jetzt schon 5 gelbe Karten eingesammelt, oder?
Ja, er hat mit Pokal 7 Pflichtspiele, 6 gelbe Karten. Ich habe aufgelistet. 2 Spieler kaputt getreten, 1 rote Karte provoziert, 2 Elfmeter verursacht. 3 Tätigkeiten. Ich habe irgendwo, das kann man ja alles nachlesen.
Das volle Programm.
Ey, wirklich, was für ein Anti-Fußballer.
Ja.
Tut mir leid, ey.
Das ist wirklich so knallhart. Auch mit Blick auf die Uhr, weil du ja jetzt auch gleich noch mal wieder los musst. Also, ich finde, wir können jetzt auch gerade mit Blick auf die Tatsache, dass wir nun eine Länderspielpause haben, uns in Ruhe zurücklehnen, hier mal kurz einen Strich ziehen, denn ihr wisst es und wir wissen es, Folge 208 wird kommen und zwar noch vor dem Spiel in Wolfsburg, was ja erst quasi übernächstes Wochenende, nächstes Wochenende, also nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende ist, da haben wir noch genügend Zeit für. Deswegen war uns ein Anliegen, uns heute vor allem auch um den traurigen Tod von Bodenski zu kümmern, aber eben auch nochmal einen Blick auf das Spiel zurückzuwerfen, was Freiburg angeht. Möchtest du noch deinen Rant mit irgendetwas Versöhnlichem abschließen, Thomas? Oder bleibst du in der Wuthöhle?
Ich suche gerade mein Riechsalz, damit ich mich wieder beruhige. Nee, waren irgendwie traurige Themen heute.
Und wir haben noch nicht mal ein Werder-Spiel, das uns jetzt am Wochenende ablenkt. Es ist hart, es bleibt hart, aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Nächste Woche gucken wir dann wahrscheinlich schon wieder relativ euphorisiert auf das Spiel in Wolfsburg. Da werden wir uns bestimmt wieder irgendeine Chance hinfantasieren, zumindest der Siegert. In diesem Sinne würde ich trotzdem erstmal sagen, kommt gut durch das Länderspielwochenende. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und dann hören wir uns erstmal nächste Woche wieder. Und dasselbe gilt natürlich auch für dich, mein Freund.
Ja, so machen wir es. Alles klar.
Bis dann, ihr Lieben.
Schönes bundesligafreies Wochenende. Wir hören uns. Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Ciao.